Hallo und herzlich willkommen zum 20. regulären kommunalpolitischen Podcast der Fraktion Grünes Forum und Piraten Ludwigshafen, die freundliche, engagierte Kommunalfraktion in Ludwigshafen am Rhein, engagiert aber über die Grenzen hinaus. Der 19. reguläre Podcast ging über den Haushalt des aktuellen Jahres, der Haushaltsplan 2023, und durch einen nicht gerade witzigen, aber durch einen Zufall wird es auch heute um ein Haushaltsthema oder Haushaltsthemen gehen, nämlich um den ersten und zweiten Nachtragshaushalt zu diesem ursprünglichen Haushaltsplan, der im Mai diesen Jahres verabschiedet wurde. Aber bevor wir einen Kopfsprung machen in politische, kommunalpolitische Themen, anlässlich des Datums wird mein Podcast-Partner und unser werter Fraktionsvorsitzender Raik Dreher ein anderes Thema anschneiden, das uns sehr wichtig ist.
Ja, guten Tag. Und zwar, vielleicht wundert man sich, meine Stimme ist etwas belegt, ich bin etwas erkältet, aber das soll uns an dem Podcast nicht abhalten. Und zwar, heute war eine Gedenkandacht zur Erinnerung oder zu Ehren der beiden getöteten jungen Männer in Oggersheim, Jonas Sprengert und Sascha Kraft, die wenige Meter von der Christ-König-Kirche in Oggersheim getötet wurden, genau heute vor einem Jahr, am 18. Oktober 2022, von einem mittlerweile zwar nicht Verurteilten, aber von einem Täter, dessen Schuldunfähigkeit das Gericht festgestellt hat. Das Ganze war eine sehr würdige Veranstaltung, muss man sagen. Also der Stadtvorstand war da, die Fraktionsvorsitzenden von Grünen im Rat und unsere Fraktion, wir waren vertreten. Natürlich waren andere Parteien auch mit verschiedenen Vertretern da, aber ich fand es schon ein bisschen schade, dass die Fraktionsvorsitzenden der großen Parteien nicht anwesend waren. Wie dem auch sei, sie sind ja berufstätig, das muss man dann auch so akzeptieren, aber schlussendlich die beiden Familien hatten ja wirklich in den letzten Monaten wirklich viele Probleme gehabt, denn es ging ja um die Gedenkplakette für ihre beiden Jungs und sie wünschten sich am Tatort eine Gedenkstätte. Und diese Gedenkstätte, wie soll man die gestalten? Das war natürlich auch Thema im Stadtrat gewesen, eine Gedenkstele oder eine Gedenkplakette oder eine Plakette, die an einer Häuserwand angebracht wird. Alles stand zur Diskussion. Schlussendlich haben wir uns im Stadtrat dafür ausgesprochen, eine Gedenkplakette auf dem Fußboden, auf dem Gehweg, dort wo die beiden Jungs gestorben sind, anzubringen. Der Text wird jetzt mit den beiden Familien noch abgestimmt. Die Familien kommen auch für die Plakette auf, die Kosten bzw. auch für den Unterhalt. Ich finde, es ist auch nur fair, dass die Stadt da nicht quer steht, sondern dass die Stadtgesellschaft sagt, für dieses etwas doch absolut außergewöhnliche Geschehen gibt es eine besondere Gedenkstätte. Na. Und damit wird den beiden, ich denke mal, auch ein Andenken gesetzt, was der Stadt auch und zusteht.
Und das war der Wunsch der Hinterbliebenen, das muss man mal sagen, die an die Stadt herangetreten waren und auch die Form, also so wie es jetzt umgesetzt werden soll, sich so vorgestellt oder gewünscht haben und für alle Unwägbarkeiten auch aufkommen werden. Also ich muss auch sagen, ich konnte heute nicht, ja, ich war auch nicht bei der Gedenkfeier, aber ich freue mich zu hören, dass es eine würdige Veranstaltung war, weil es gab ja Höhen und Tiefen nach dieser hoffentlich singulären Sache also auf diese Art und Weise. Also es gab ja auch Gegenstimmen, aber da will ich jetzt nicht zu dieser Gedenktafel, aber da wollen wir jetzt darauf eingehen. Ende gut, also kann man nicht sagen. Also wir haben auf jeden Fall von vornherein den Wunsch unterstützt und kamen nicht auf den Gedanken, Na, ich sage es trotzdem mal, es wurde auch geäußert, ja, was ist denn, wenn jedes Gewaltopfer jetzt eine Gedenkplakette auf der Straße will? Da ist mir nicht mehr viel eingefallen, außer zu denken, von mir aus kann da jeder auch dann so eine Tafel haben in solchen Fällen und die kommen selbst in Ludwigshafen, vor allem in Ludwigshafen, nicht so oft vor.
Gott sei Dank, sagt
Gott ich dann. Gott sei Dank.
Ja. Und ganz ehrlich, also diese Tat dort am 18. Oktober 2022 war schon außergewöhnlich. Also diese Tat hat auch bundesweit Schlagzeilen produziert und es war in ihrer, sagen wir mal, Grausamkeit und auch Sinnlosigkeit. Sinnlosigkeit, absolut außergewöhnlich. Und ich habe den beiden Familien, die jetzt dort, die ich mehr oder weniger ein wenig kennenlernen durfte heute, viel Kraft gewünscht. Und sie haben diese gesamte Veranstaltung auch sich so gewünscht, zusammen mit der Stadt. Und von daher denke ich mal, dass wir insofern einen gewissen Frieden in Oggersheim gebracht haben und das ist auch, glaube ich, den beiden Jungs gegenüber schuldig und von daher war das eine gute Sache. Punkt.
Ja, dann will man sagen Cut und wir kommen zur auch nicht sonderlich lustigen Tagespolitik.
Richtig.
In unserer Kommune. Das ganz große Thema sind natürlich die Finanzen. Ich habe es eingangs schon angesprochen und bei der ganzen negativen Energie dieses Themas ganz vergessen, uns vorzustellen. Unsere treuen Hörer werden wissen, wer wir sind. Und manche wollen es vielleicht auch gar nicht wissen und hören trotzdem zu. Am Mikrofon, wie so oft, meine Wenigkeit, Heinz Zell. Von der Fraktion Grünes Forum und Piraten. Ich bin der Pirat, jawohl. Multifunktionär, Aktivist, Sportsmann und Freund der schönen Künste. Und wie immer mit dabei unser Fraktionsvorsitzender Raik Dreher. Hallo Raik.
Hallo und nicht zu vergessen, Vorsitzender von diversen Fördervereinen, um das nochmal unterzubringen.
Die so zahlreich sind, dass ich sie mir nicht mal ich sie mir merken kann mit meinem guten Gedächtnis. Aber es sind wirklich gute Fördervereine dabei, wo man nicht einfach so Vorsitzender wird. Okay, Haushalt. Die Älteren unter unseren Zuhörern und auch wir zwei erinnern uns, vor 2 Jahren ist die Komplizenschaft zwischen Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion des Landes und der Landespolitik und unserer schönen, aber leider überschuldeten Kommune harsch beendet worden. Und es kam dann zunehmend Schreiben an den Kämmerer und dann über Umwege auch an die Fraktionsvorsitzenden, wie es halt so Usus ist. Ja, ab jetzt hätten wir dann doch gern ausgeglichene Haushalte, so wie es in der Gemeindeordnung vorgesehen ist. Und das ist natürlich schlecht, wenn man seit 1989 keinen ausgeglichenen Haushalt hatte oder vielleicht in 2 Jahren, wie man uns gesagt hat, also 35 Jahre keinen und 2-mal einen ausgeglichenen Haushalt, also ist eher nicht so doll, wenn man nach den Regeln spielen will. Und das kam unverhofft und da kam man dann auf die originelle Idee in der Verwaltung, die ja laut laut Landesverfassung ist ja die Verwaltung, die Exekutive, ja, für die Zukunftsfähigkeit, in unserem Fall für die Zukunftsfähigkeit der Kommune zuständig. Und da kamen die hauptberuflich Beschäftigten tatsächlich auf die kreative Idee, hey, wir könnten nochmal sparen. Und dann kam es zu verschiedenen Diskussionen über Sparlisten, das ist jetzt 1,5 Jahre her, zusammengebraut hat sich die Misere schon 1 Jahr vorher, soweit ich weiß, weil da gab es ja dann die Bemerkung des Kämmerers, ja, der Stadtrat, die Stadträtinnen und Stadträte sollten ja auch mal eine Sparidee voranbringen. Und dann meldete ich mich und sagte, ja, normalerweise wird hier aber der freiwillige Teil, du erinnerst dich, diskutiert und die richtig großen Aufwendungen und Auszahlungen sind in der Tiefe der Verwaltung bei den Pflichtleistungen, bei den sogenannten. Und da hat niemand Einblick von uns. Und da kam dann der Dr. Übel auf die Idee zu sagen, hey, man müsste eigentlich enger zusammenarbeiten, Stadtrat und Verwaltung. Und dann dauerte es nur ein Jahr, bis man merkte, das ist alles schon so lange her. Diese Hauptausschusssitzung im Dezember, ja, wo ich fragte, was ist denn aus dieser Zusammenarbeit geworden? Fällt mir jetzt gerade ein. Es hat nur ein Jahr gedauert, bis man sich an diese Idee erinnerte, dass man besser zusammenarbeiten sollte bei der Suche nach Sparideen. Und dann gab es plötzlich 4, 5 Sparlisten und die sogenannte Kuseler-Liste, die übrigens keiner gesehen hat. Ich habe einige Leute, altvordere, erfahrene Haudegen und Haudeginnen im Stadtrat gefragt, wenn es die Situation hergab. Sagen Sie, haben Sie mal diese Kuseler Liste, von der man als in der Zeitung liest, mal gesehen? Also, keiner hat sie gesehen, irgendwo muss sie sein. Ich habe mir notiert, Antrag stellen, Einsicht, Kuseler Liste, nur mal aus Spaß. Dann gab es die große Sparrunde, die an Lächerlichkeit eigentlich kaum zu unterbieten war. Ich kürze ab, Reik.
Ich will nur ergänzen, weil Sparlisten gab es natürlich, aber es gab natürlich auch noch die Sparliste der Oberbürgermeister.
Die gab es auch noch.
Genau, also wir dürfen es nicht vergessen.
Hat eine große Schnittmenge mit der Kuseler Liste, aber das kann ich zumindest nicht.
Da stand aber auch wirklich alles drin, vom Willersenrat, vom Hackmuseum, vom Stadtarchiv, was auch immer.
Plötzlich also, alles.
Es wurde sozusagen alles gestrichen und natürlich könnte man dann natürlich auf irgendwie einen bestimmten Betrag kommen, der dann eben ausreicht, dass das Ganze tatsächlich
ausbuchhalterisch
wird. Aber wir hätten dann praktisch keine Stadtgesellschaft mehr.
Na, meine Vermutung ist ja, sagen wir mal, die Hälfte der Bevölkerung, also da wird es ein halbes Jahr dauern, bis sie das überhaupt mitkriegen. Ja, also da bin ich mal gespannt. Also auch die Bemerkung, was passiert, wenn die Stadt in der Zwangsverwaltung und so, da sind viele Mythen unterwegs, das weiß gar keiner, das ist ja noch nie passiert. Ja, würden ja zwei aus dem höheren Dienst aus Mainz, die sich sicher nicht freiwillig gemeldet haben, abgestellt hierher und dann fahren die zweimal die Woche nach Ludwigshafen und sagen, nee, die Rechnung, den Vertrag können sie jetzt nicht unterschreiben. Also da weiß keiner, was passieren wird. Das ist also auch spannend. Das ist die gute Nachricht. Wir sind Vorreiter bei diesem Thema. Das ist ja auch mal ganz schön. Ja?
Sicherlich. Ja. Hätten wir uns aber auch anders gewünscht.
Ja, ich wäre auch lieber Vorreiter bei, was weiß denn ich, Luft- und Raumfahrt oder irgendwas cool. Aber man kann nur mit dem arbeiten, was man hat. Es gab dann die Sparliste, da wurde natürlich, machen wir uns nichts vor, nichts gespart. Ja? Also die Kritik, die man da zwischen den Zeilen als, wir gießen jetzt unsere Zimmerpflanzen selbst, wir schließen das Obdachlosenasyl für Drogenabhängige jetzt mal doch nicht. Eine Sparidee war, wir fordern endlich mal die ausstehenden 20 Millionen oder 42 Millionen vom Land für den durchlaufenden Posten der ich erspare, wir lassen.
Kita war das, glaube ich.
Kita war das, also, ja, aber ich will mich nicht, war ich auch dran beteiligt. Es sind ja bald Wahlen, ja, da kann man, als bescheidener Mensch hat man es da schwer, ja, man ist ja gezwungen zu sagen, hey, wer hat denn entdeckt, dass das ein großes Thema ist? Ist wurscht, natürlich nicht alleine. Im Rechnungsprüfungsausschuss wird im Team gearbeitet, ist so. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir hatten dann mit Ach und Krach einen Haushalt im Mai und unseren letzten Podcast, den 19. Und dann hatten wir sehr interessante Gäste zu Gastpodcasts. Wir hatten einen Freiluft-Podcast beim Blies Festival.
Richtig.
Wir hätten beinahe letzte Woche schon wieder zwei Gastpodcasts, aber ganz was Tolles aufgenommen. Aber das verraten wir nicht, was da noch kommen wird.
Es kommt aber.
Es kommt, ja, das können wir verraten. Es kommt. So, und dann kam, das war in jedem Jahr so, oder alle 2 Jahre, wir hatten ja Doppelhaushalte, also immer einen Haushaltsplan für 2 Jahre, über längere Zeit, das könnte ich auch was zu sagen, aber das will keiner hören. Und dann, naja, man hat einen Plan, der Haushalt ist ja ein Plan, und dann schaut man mal, wie läuft es denn so, und wenn es nicht nach Plan läuft, dann muss man den Plan ändern und dann hat man diesen Nachtragshaushalt. Und den hatten wir im September, den ersten Nachtragshaushalt.
Richtig.
Weil unter anderem, aber das war da schon ausschlaggebend, man merkte, es ist ein juristisches Thema und ein finanzpolitisches Thema, man merkte, wir werden wohl Gewerbesteuereinnahmen zurückzahlen müssen.
Richtig.
Aufgrund eines Gerichtsurteils. Willst du
da ja, also den Rahmen skizzieren? Man hat sich damals überlegt, das sind etwa um die 70 Millionen Euro. Also man war ausgehend von etwa 30 Millionen Euro vom Frühjahr aus der Sparliste, die die Fraktionen SPD, CDU zusammen
Vorgaben sich ausgedacht zu haben.
Genau.
In Richtig. Ihrer Einfall.
Also ich will das nochmal kurz sagen, weil mich das damals so geärgert hat, weil wir hatten dann unter Umständen, nicht unter Umständen, sondern Einzelfälle hatten wir uns herausgesucht, die wirklich nicht tragbar waren. Zum Beispiel die Hausaufgabenhilfe in der Gräfinau-Schule. Das waren vielleicht 10.000, 20.000 Euro, ich weiß nicht.
Wir haben nicht überhaupt viel Arbeit gemacht, die dann komplett für die Katze war.
Ganz genau. Und zwar nicht nur wir haben es zusammen mit den Freien Wählern und mit den Linken gemacht.
Ja.
Wir hatten einen gemeinsamen Antrag. Und da war zum Beispiel die Hausaufgabenhilfe drin. Und es war wie eine Wand. Also ich sprach sozusagen gegen eine Wand und sagte, bitteschön, diese Hausaufgabenhilfe unter Umständen. Also das war nicht nur die Hausaufgabenhilfe, es waren auch andere Themen dabei, die könnte man doch noch wirklich machen. Und mir wurde gesagt, nein, es geht schon, das kriegt die Schule schon hin, alles kein Problem.
Weil man schon wusste, hinterher wird es nämlich irgendwie gedeichselt mit irgendwelchen Fördergeldern vom Land, soweit ich weiß, aber
ja,
ich kann mich da jetzt nicht,
das ist gut,
nicht so mein Thema, sein, aber das manche wissen halt früher, die Haushalte, die gibt es, glaube ich, wieder. Oder?
Es gab aber dann den großen Aufschrei der Gräfinau-Schule, unsere Schule geht hier den Bach runter, ja. Wir haben so viele Erstklässler, die die erste Klasse nicht schaffen und wiederholen müssen und. Sicherlich hätte die Hausaufgabenhilfe da nur marginal geholfen, aber schlussendlich
in der Situation,
Meinung, es wäre besser gewesen, das nicht abzuschaffen. Aber schlussendlich, gut, wir waren beim ersten Nachtragshaushalt dann etwa bei 70 Millionen Euro Fehlbetrag im September,
ja,
weil man sich dann bei der Gewerbesteuer nochmal nachgerechnet hat. Und dann kam der Hammer, der kam nämlich jetzt
3 Wochen später. Oder 4, maximal.
Ja, ganz genau. 3 oder 4 Wochen später kam der große Hammer, und zwar eine Sondersitzung des Stadtrates. Sondersitzungen im Stadtrat sind immer sehr gefährlich, und ich habe eine Einladung bekommen und habe mir überlegt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Was ist denn jetzt schon wieder los? Und aus alter Erfahrung, ich habe dann den Kämmerer angerufen und er hat mich dann im Groben über die Situation in Kenntnis gesetzt, dass, soll ich es schon gleich sagen? Oder?
Ja, nur zu, ich kann ja dann hier und da vielleicht noch was vervollständigen
oder nicht. Ja? Es ging im Prinzip darum, dass aufgrund eines Urteils des Bundesfinanzhofes in München die Gewerbesteuer neu berechnet wird. Und zwar die Gewerbesteuer es gibt ja Hebesätze in jeder Gemeinde, die sind unterschiedlich, mal 540, 560, was auch immer. Und aber die Grundlage dieser Hebesätze, also woraus praktisch die Gewerbesteuer sozusagen berechnet wird, das war im Streit. Und das ging dann über Jahre als Rechtsstreit bis zum Bundesfinanzhof.
Ja, vielleicht soll das ist hier nicht irgendwie Unternehmen gegen Ludwigshafen, sondern Ludwigshafen war kein Prozessbeteiligter, sondern die Auswirkungen bekommen
genau,
alle möglichen richtig. Städte zu spüren.
Genau, also es hatten Unternehmen gegen diese Berechnung der Gewerbesteuer, also praktisch die Grundlagen dieser Gewerbesteuer, haben dagegen geklagt. Das betraf also überhaupt nicht Ludwigshafen als solches, sondern betrifft jede Gemeinde. Und dieser Rechtsstreit hat sich über Jahre hingezogen, aber man, also bei Juristen weiß man, der Bundesfinanzhof in München ist relativ behäbig und es dauert schon seine Zeit, wie auch immer. Schlussendlich kam das Urteil und die Gewerbesteuern, die Ludwigshafen vereinnahmt hatten, in den letzten fast 20 Jahren waren viel zu viel, sondern mussten neu berechnet werden. Und schlussendlich hat sich daraus ein Fehlbetrag von etwa 120 Millionen Euro ergeben, einschließlich der zu zahlenden Zinsen auf die Gewerbesteuer, die die Stadt zu viel vereinnahmt hat. Und das ganze Problem ist insofern ganz, dafür kann die Stadt eigentlich gar nichts, weil die Gewerbesteuer, also die Grundlage für die Gewerbesteuer, ermittelt die Finanzverwaltung des Landes. Die übermittelt das wiederum der Stadtverwaltung. Die Stadtverwaltung legt ihre Hebesätze drüber und kassiert die Gewerbesteuer, die eben in Speyer vielleicht etwas geringer ist als in Ludwigshafen oder in Neustadt, aber wie auch immer, das Ganze hat zu einer Neuberechnung geführt und die Frage ist jetzt, die im Stadtrat auch kontrovers diskutiert wurde, wer ist eigentlich schuld an der ganzen Angelegenheit? Den Unternehmern kann man eigentlich keine Schuld geben, denn jeder ist natürlich frei, sich gegen seinen Steuerbescheid zu wehren und eine Klage einzureichen.
Oder Teil der Stellenbeschreibung bei manchen Jobs, würde ich sagen.
Richtig, oder? Ich denke mal, jeder hatte schon beim Finanzamt Probleme, um bestimmte Dinge dort anzuerkennen, was auch immer. Also das ist vollkommen ohne Frage, das ist der Rechtsstaat. Aber schlussendlich ist die Frage, hätte die Finanzverwaltung vielleicht die Kommunen warnen sollen? Aber kann natürlich die Finanzverwaltung einen Rechtsstreit oder den Ausgang eines Rechtsstreits hervorsehen? Geht das?
Es ist ein Risiko und jedes Unternehmen würde eine Rückstellung und wenn es schlecht aussieht, sogar Rücklagen bilden, wenn irgendein Prozess läuft, ja, der zu den eigenen Ungunsten ausgehen könnte. Das stimmt schon und du hast es. Es wurde diskutiert, ja, hätte man das nicht irgendwie vor. Also der Witz ist, das Geld ist ja so oder so nicht da. Also wir werden, um vielleicht die Zahlen nochmal kurz, wir haben innerhalb kürzester Zeit zwei Nachtragshaushalte und für jeden Nachtragshaushalt war der Hauptanlass eben dieses Gerichtsurteil. Und im September ging es noch um 32 Millionen Gewerbesteuer, die man für, also über einen Zeitraum, hier ein Zümpchen, da ein Zümpchen, ungefähr 20 Jahre, wie sich das aufteilt, zurückzahlen muss. Übrigens mit Zins und Zinseszins, der 6% beträgt, laut Gesetz. Das ist auch nicht lustig im Moment. Und die Stadt wird Kredite aufnehmen müssen, um eben diese Rückzahlung leisten zu können. Das kommt nochmal dazu. Also das ist der Finanzhaushalt. Im nächsten Jahr wird da fährt der Vollender durch, würde ich mal sagen. Das weiß ich nicht. Ist das Problem des Kämmerers erstmal. Also wir hatten 30 Millionen zurückzuzahlen, 32 Millionen Anfang September und schwuppdiwupp, vier Wochen später gab es neue Zahlen und dann waren es 126 Millionen zusätzlich. Wir reden also um über 170 Millionen, die die Stadt an allerlei Unternehmen zurückzahlen werden muss. Und das summiert sich dann zu dem berühmten Fehlbetrag, also ein Fehlbetrag sollte man eben nicht haben. Fehlbetrag 0 würde bedeuten ausgeglichener Haushalt, was eigentlich vorgeschrieben ist für Kommunen und seit neuestem auch angemahnt wird.
Ja.
20 Jahre nicht so richtig angemahnt, sondern so ein Satz am Schluss wäre schon besser. Also 200, wir haben einen Fehlbetrag von 200 Millionen, das ist das absolute Gegenteil von einem ausgeglichenen Haushalt. Und on top, als Sahnehäubchen kommt noch dazu, dass es ein Entschuldungsprogramm, ein Übernahmeprogramm für Kassenkredite für überschuldete Kommunen im Land Rheinland-Pfalz gibt. Es ist schon in der sozusagen in Funktion. Ja, also die Kommunen können da Formulare ausfüllen, so wie auch Privatleute Formulare ausfüllen, wenn sie mal irgendwas wollen von Behörden. Und die Bedingung, dass Kassenkredite in unserem Fall bis 500, zwischen 500 und 800 Millionen, weiß man nicht so genau, würde das Land unserer Stadt abnehmen. Das wäre ja schon mal richtig gut. Aber die Vorbedingung ist ein ausgeglichener Haushalt, beziehungsweise nachgewiesene Sparbemühungen und ein Konsolidierungsplan über 10 Jahre. Den gab es auch, der wurde aufgestellt zwischen Mai diesen Jahres, nach diesem Sparhaushalt, von dem ich vorhin redete, und dann jetzt September. Und da war die Stadt eigentlich ganz, naja, es wurde auch geäußert, wir sind jetzt auf einem guten Weg und jetzt Kooperation mit dem Land und dieses Entschuldungsprogramm. Und das ist jetzt, um mal den Fußballjargon zu bemühen, eine Blutgrätsche, was jetzt hier gerade passiert. Und die genauen Auswirkungen, also ich kann sie nicht abschätzen und ich kenne auch keinen, der sie, aber gut, ich kenne eh nicht viele Leute. Soweit zur Situation. Wir hatten erst im Mai Fehlbetrag 30 Millionen, dann im September 74 Millionen und zicke-zacke im Oktober 200,9 Millionen. Das ist das Jahr 2023 für Ludwigshafen, aber es ist ja noch nicht zu Ende.
Ganz genau, und vor allen Dingen, wir hatten damals bei der entsprechenden Sitzung im Stadtrat gesagt, das ist wie Sisyphus, also wir bemühen uns ja schon, obwohl, jetzt fällt es mir ein, die letzte Sitzung dieses
die Konsolidierungsrunde.
Konsolidierungsrunde, genau. Oh Gott. Das ist schon eine ganze Weile her.
Ja.
Das fällt mir jetzt gerade auf.
Und die erste Sitzung war im Prinzip kafkaesk. Der erste Sparvorschlag der Verwaltung war, wir geben einfach den ehrenamtlichen Stadträten weniger Geld. Also ich muss sagen, wenn einem das als erstes einfällt, ja, und man anscheinend über Jahrzehnte sich die Zimmerpflanzen hat gießen lassen, ich meine, das ist genau mein Humor, aber sagen wir, als Zeichen der Kompetenz hat das jetzt nicht auf mich gewirkt.
Nein, und zwar, es waren dann, die Verwaltung kam natürlich mit Vorschlägen irgendwann mal, aber da waren natürlich die Sachen dabei, das hatten wir bereits ja schon erwähnt. Ja. Da bei der Frau Steg im Sozialbereich wurden Millionenbeträge für Personalkostenzuschüsse, die das Land bezahlen sollte, einfach über Jahre nicht abgerufen, beziehungsweise
auch das Land gemacht. Weil Belege fehlen, muss man mal vorstellen.
Also man hat ich kann mich noch gut an die Runde erinnern am Europaplatz bei der Sozialverwaltung, bei der Frau Steg, und warum habt ihr einfach dieses Geld einfach nicht angefordert? Ich weiß nicht, müsste man mal gucken. Also vielleicht mein Bereichsleiter kann dazu nähere Auskünfte geben. Der konnte uns natürlich auch nicht. Also das waren so Sachen, wo ich dann schon mal wirklich sage, also bitte, liebe Verwaltung, da hätte ich mir mehr Engagement gewünscht. Wie auch immer, das Ganze ist jetzt im Prinzip vorbei, aber die 200 Millionen müssen wir natürlich
überschreiten. Das ist deswegen vorbei, weil die Probleme so riesig groß sind, dass man sogar auf gravierende Verdachtsmomente für gravierende hier und da Fehlleistungen nicht mehr einzugehen braucht.
Genau. Also so muss man das eigentlich sagen. Sozusagen, aber ich will noch einen Gedanken mehr bringen, und zwar die Frage ist ja, wie werden sich die Einnahmen aus der Gewerbesteuer weiterentwickeln?
Wir wissen,
die Ukraine ist nicht vorbei. Lieferketten normalisieren sich. Jetzt kommt aktuell der Konflikt im Nahen Osten hinzu. Das heißt also, Öl- und Gaspreise haben sich bereits erhöht. Man weiß nicht, was aus der ganzen Geschichte wird, ob es sich regional begrenzt bleibt oder tatsächlich ein Flächenbrand, was wir alle nicht hoffen, wirklich entwickeln kann. Also wenn es wirklich zu einem großen Krieg kommt, kann es natürlich, also gerade die Chemieindustrie
ist energieintensiv und wird ganz hart getroffen.
Ganz genau. Und sie macht im Prinzip, sie produziert die Grundlagen für die gesamte andere Industrie, also für
Vorprodukte,
was für alles immer. Vorprodukte für alles Mögliche, ganz genau. Und dementsprechend kann sich niemand kann in die Zukunft sehen, und wir wollen auch das Beste hoffen, aber schlussendlich, es weiß niemand, wie sich die Gewerbesteuereinnahmen entwickeln in der Zukunft. Das kann bitterböse enden in den nächsten Jahren. Und von daher, also das haben wir im Stadtrat auch gesagt, bitte guckt bei euren Prognosen auf einen realistischen Wert und nicht wieder auf die Werte, die vielleicht vor der Corona-Pandemie mal galten. Das war ja richtig, aber das ist heute vielleicht doch nicht mehr so der Fall.
Das gibt mir Gelegenheit, hier den Ball aufzunehmen und nachzuholen, zu erwähnen, dass Ludwigshafen ja durch den unter anderem, aber insbesondere durch die bahnliche Anlage und Solarfabrik an hohe Gewerbesteuereinnahmen über, also vor allem vor der sogenannten Globalisierung, also geradezu erst verwöhnt war und jetzt gewöhnt war. Also wir sind die Gewerbesteuer ist der größte Posten bei den städtischen Einnahmen. Das ist, oder zumindest ein unglaublich wichtiger als, sagen wir mal, im Durchschnitt aller Kommunen, so kann man sich das ungefähr erklären. Beweisen kann ich es nicht, aber es sagt jeder und es leuchtet auch auf Anhieb ein, wenn man die Stadt ein bisschen kennt. So, und jetzt haben wir also jetzt diese Zurückzahlung und dann haben wir, sagen wir mal, globale Zusammenhänge, die auf die Chemiebranche und damit auch auf unseren riesigen Standort hier einwirken. Also die regulären Gewerbesteuereinnahmen, die man so erwarten könnte in guten Jahren, die können mal drastisch zurückgehen. Ja, das könnte der nächste Hammer sein. Also das ist, das weiß man jetzt schon zum Thema Steuerschätzung. Da bezieht sich der Kämmerer ja dann immer auf den Landesrechnungshof, der dann Schreiben schickt. Und der kriegt vielleicht was vom Bundesrechnungshof oder was weiß der Kuh von wem. Oder vom Statistischen Bundesamt, weiß ich nicht. Selbst wenn man es mal liest, und ich habe schon viel gelesen, wenn man nicht gerade als Steuerschätzer arbeitet, hat man es 2 Wochen später vergessen. Genau. Aber der Kämmerer, der Herr Schwarz, hat erzählt, dass die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion bei den Haushaltsaufstellungen der vergangenen Jahre sagte, sie schätzen die Steuereinnahmen zu gering. Man sollte sie höher schätzen. Das ist die geringste, das kann je nach Sichtweise, hat er gesagt, in der Sondersitzung. Richtig. Also quasi Anweisung von oben, jetzt gehen Sie doch mal von höheren Einnahmen aus. Also genau das Gegenteil von dem, was du jetzt, was nur vernünftig ist, jetzt zu erwarten und anzumahnen für die nächsten, für die nächsten Jahre. Und um nochmal kurz bei der ADD zu bleiben, in der Sondersitzung wurde natürlich die Frage gestellt, hätte man das irgendwie vorhersehen können? Ja, man, als Profi musste man ja von diesem Fortgang des Prozesses, des Gerichtsverfahrens in München wissen und dann kann man sich natürlich 2, 3 Szenarien ganz leicht überlegen, auch als Laie. Ja, trifft uns nicht, trifft uns hart, weniger hart. Und da muss ich sagen, da ist gar nicht unser Kämmerer oder Dezernat 2 als erster Adressat von Kritik, sondern eigentlich das Land und auch, wenn ich schon, also ich, Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, also es kann ja nicht nur Peitsche geben, wenn der Haushalt nicht ausgeglichen ist und ansonsten nichts, da müsste doch von oben mal ein Hinweis kommen, da kann sich was zusammenbrauen und das Geld hätten wir so oder so nicht gehabt seit 1989, aber wir hätten bilanziell buchhalterisch Rückstellungen bilden können, was, sagen wir mal, den Haushalt und das Denken bei anderen Projekten und Produkten, die hergestellt werden, angeleitet hätten oder halt in dem Fall den Deckel drauf gehalten ganz hätten. Genau. Das ist im Moment für 99% der Ludwigshafenerinnen und Ludwigshafener eine akademische Frage. Und auch müßig, weil unsere Fraktion und alle anderen Fraktionen müssen sich ja schon in Hab-Acht-Stellung begeben für den Haushalt 2024. Da ist der Entwurf auch schon da, der liegt hier irgendwo. Ich lasse ihn mir traditionell in Papierform geben, weil man da besser bearbeiten kann. Also den Grobüberblick, wie ich finde, und natürlich nutze ich dann auch digitale Versionen des Haushaltes. Und der hat mal Ich habe noch gar nicht geguckt, dieses, aber sagen wir mal 4.400 Seiten wird er schon haben. Ne? Mhm. Das heißt, wir haben im Mai erst den Haushalt 23 mit Ach und Krach verabschiedet. Mhm. Im September erster Nachtragshaushalt mit Gewerbesteuerrückzahlung in zweistelliger Millionenhöhe. Vier Wochen später zweiter Nachtragshaushalt, Gewerbesteuerrückzahlung in dreistelliger Millionenhöhe. Mhm. Und einen Monat später können wir uns mit 1400 Seiten Haushaltsentwurf für 2024, der ja dann noch mehr Fantasie und Unwägbarkeiten enthalten muss, also notwendigerweise, da kann man nicht mal jemanden Vorwurf machen, als die alle anderen Haushalte in den Jahren bis zurück zum Jahr Null davor. Eine gute Gelegenheit übrigens, wer sich für kommunale Finanzen oder für die Situation der Stadt entscheidet, das mit dem Haushalt ist zwar immer ein großes Thema, auch in der Zeitung, aber wer wissen will, wie die Stadt funktioniert finanziell, der muss sich den Jahresabschluss angucken. Der ist dann mehr oder weniger in Stein gemeißelt. Diese Haushaltsdebatten, das sind Pläne, da ist Fantasie, das sind Unwägbarkeiten, das sind, wie man sieht, Nachträge und Änderungen möglich. Wer also auch die finanzielle, finanzpolitische Geschichte kommunal, also die Geschichte der Ludwigshafener Kommunalfinanzen nachvollziehen will, also ich nehme mal an, niemand, muss sich mit den Jahresabschlüssen, die vollständig hier bei uns in der Fraktion zur Verfügung stehen, befassen. So, genug von mir jetzt im Moment.
Ja. Genau, zum Haushalt vor allen Dingen, wir werden auch in Zukunft, das haben wir bereits in der Vergangenheit gemacht, aber auch Telefonsprechstunden anbieten. Das werden wir in Zukunft auch wieder tun. Und wenn Sie nähere Informationen zum Haushalt, zu allen anderen Themen, wo wir Auskunft geben können, von mir aus auch zum Wildpark, dann rufen Sie uns an und das werden wir über die Presse informieren.
Und die oder sozialen Medien,
genau,
und unsere Homepage und was
wir auf allen,
nicht nur alles,
auf allen
Medien, aus allen Rohren.
Aus allen Rohren werden wir schießen und Sie werden uns erreichen und wenn nicht, schreiben Sie uns einfach eine Mail unter info@forum und piraten-lu.de. Ein weiteres Thema, was ich jetzt noch ansprechen wollte,
ja,
oder unsere Fraktion bewegt, das ist im weitesten Sinne Informationspolitik. Wir haben im Sommer ein sehr erfolgreiches Filmfestival hier auf der Parkinsel gehabt, mit mittlerweile, ich glaube, ungefähr 115.000 Besuchern.
Die alle gut gelaunt.
Alle gut gelaunt, alles wunderbar, viele Stars, Filme waren okay, alles schön. Die Frage ist natürlich, was macht das mit unserer Parkinsel? Sie werden sich bestimmt fragen, warum spricht das Grüne Forum jetzt dieses Thema an? Denn
als wir ausgewiesene sind Freunde des Filmfestivals und überhaupt der meisten kulturellen Darbietung.
Ganz genau. Aber die Frage ist natürlich, wie geht die Stadt unter Umständen mit ihren Verwaltungen, mit ihren Entscheidungen um? Und da gibt es diese Bürgerinitiative auf der Parkinsel und die hat sich lange bemüht um Einsicht in die Genehmigungsverfahren bezüglich dieses Filmfestivals auf der Parkinsel. Und uns ist aufgefallen, das war nicht reibungslos, das war auch sehr mühselig, denn die Bürgerinitiative hat
einen Umweg über die Landestransparenzgesetzgebung, über den, ich weiß gar nicht, ob es der Datenschutzbeauftragte, ich habe es jetzt gerade nicht auf dem Schirm, obwohl es ein Piratenthema ist, die Bürgerinitiative wollte was wissen, was man ihr hätte sagen können und sie musste einen Umweg über Mainz gehen und das finden wir nicht gut. Also da können wir nicht auch, also da können wir nicht sagen, hier das Filmfest, die wollen nur ihre Ruhe haben oder sonst was. Das gewohnheitsmäßig zu denken ist nicht gut und für die Verwaltung schon gar nicht und für die Politik auch nicht. Das ist kein gutes Zeichen, wenn jemand etwas wissen will, was einem zusteht, weil es hat ja dann, die Informationen sind ja dann geflossen auf Druck und also gewohnheitsmäßig Kritiker in eine Ecke zu stellen, ist nicht gut, weder für diejenigen, die sich die Kritik anhören müssen und vielleicht sogar beherzigen hier und da, und auch schon gar nicht für Leute, die sich engagieren, um aus ihrer Sicht die Welt zu einem mehr oder weniger besseren Ort zu machen. Und wenn ich jetzt die aktuelle Mail von der Bürgerinitiative sehe, wo gehobelt wird, da fallen Späne, aber da sind durchaus Verstöße gegen Absprachen dann schon zu sehen. Und das muss thematisiert werden, weil sonst kommt es zu verhärteten Fronten. Und das ist absolut unnötig und hilft langfristig überhaupt niemandem. Ja, natürlich haben wir hier Glanz in Ludwigshafen und Stars und Dolce Vita am Rhein, wenn schönes Wetter ist. Und drei, vier schöne Abende hatten wir da. Also mehr, aber sagen wir mal jetzt Herr Dreher und meine Wenigkeit und Anhang. Und ich kann mich an viele Filme erinnern, bis zurück zur Retrospektive Rote Sonne mit Uschi Obermeier. Beim zweiten oder ersten Festival, ich weiß es nicht mehr. Alles gut, aber jemanden gewohnheitsmäßig als da nörgelt halt mal jemand, die lassen wir jetzt mal warten, bis sie keine Lust mehr haben, das ist nicht gut, da werden wir uns, da werden wir vielleicht das ein oder andere Telefonat führen oder mal vorbeigehen, das geht nicht. Und als Ur-Ludwigshafener, den Platanen darf natürlich nichts passieren. Und auch wenn es dann heißt, ja, die Subunternehmer und die Handwerker, die hatten klare Aufträge und dann ist dann halt einer mit dem Gabelstapler irgendwo längs gefahren ohne eine Bodenschutzmatte. Ja, na klar, sowas passiert immer, aber dann muss es auch mal ausgesprochen werden und nur so kann es in Folgejahren aussichtsreich vermieden werden.
Ganz genau, denn das Filmfestival lebt natürlich von seinen Besuchern, von den Filmen, von den Stars, aber natürlich auch vom Vertrauen darauf, dass dem Park auf der Parkinsel nichts passiert. Dass das Ganze wirklich auch umweltgerecht gemacht wird. Und wir hatten ja den Herrn Kötz hier schon zu Besuch gehabt. Er sagt, es ist das bestüberwachteste Filmfestival in Deutschland. Wir bleiben an dem Thema dran. Wir wollen auf alle Fälle, dass das auch so bleibt und dass natürlich unsere Parkinsel wirklich auch nicht beschädigt wird, auf alle Fälle. Da macht die Stadt jedenfalls was.
Jedenfalls die Aussagen hier anbelangt der BI keine gute Figur und das klären wir auf und das ist uns wichtig zu sagen, weil wir ja allgemein als Pro-Filmfest, ja, aber
bekannt sind, richtig.
Wir machen Dienst nach Vorschrift.
Ja. Richtig, also von daher, also da macht sich die Stadt wirklich keinen Gefallen, wenn sie sich da gegenüber den Kritikern so verschlossen zeigt. Ein weiteres Thema und langsam kommen wir zum Schluss, aber es bleibt.
Es kommen die bunten Themen, ne?
Die guten Themen, ganz genau, die Kultur. Und zwar am letzten Donnerstag, am 12. Oktober, hatten die Festspiele Ludwigshafen ihre Premiere im Pfalzbau. Als Vorsitzender des Fördervereins muss ich das natürlich jetzt unterbringen, aber es ist auf alle Fälle ein Festival bis Mitte Dezember mit tollen Tanzveranstaltungen, Theater- und Operveranstaltungen, die Weltklasse haben. Wir haben zum Beispiel das Burgtheater da, das Thalia-Theater aus Hamburg und vielleicht sogar, also jedenfalls geplant, das führende Tanzensemble aus Israel. Wir werden sehen, ob die Kompanie tatsächlich aus Israel kommen kann. Bei der derzeitigen Situation ist es wirklich schwierig, aber sie sind eingeladen und angekündigt und ich will hoffen, dass das auch wirklich klappt. Auf alle Fälle, es lohnt sich, in den Pfalzbau zu gehen und Kultur in Ludwigshafen auf Weltniveau, wenn man so will, wirklich genießen zu können. Es gab im Hackmuseum am gleichen Tag.
Gleichzeitig,
man weiß manchmal gar nicht, wo man mit den Sachen hingehen soll, weil so viele Veranstaltungen sind. Im Hackmuseum wurde die große Mondrian-Ausstellung eröffnet und auch das ist eine Veranstaltung, die man sehen sollte und in Zusammenarbeit.
Man muss auch so häufiger ins Hackmuseum gehen, ja. Allein das Gebäude ist sehenswert, ja. Da kann man man kann allein wegen dem Gebäude einmal im Monat dahin gehen.
Ganz genau. Und vor allen Dingen, das kostet ja nichts. Ich glaube, diese
am Wochenende Samstags ist für laut.
Ganz genau. Dann haben wir Enjoy Jazz.
Ja, das wurde das über das Regionale, oder ist es mittlerweile schon überregional, also wo warst nicht schon in Worms, in Heidelberg, an verschiedenen Spielstätten in der ganzen, nennen wir sie doch Metropolregion, finden Jazzkonzerte, und Jazz kann alles sein, es lebe Jazz, statt, auch in Ludwigshafen. Ich bemühe mich gerade um Karten für den 23. Oktober. Ilja Trojanow und das Ensemble Modern. Ensemble Modern. Ich nehme an, Englisch. Ein Schriftsteller, ein Essayist, ein Intellektueller. Ilja Trojanow, den ich seit Jahren, ja, vielleicht nicht verehre, aber ich habe Bücher von ihm zu Hause, seit ich mal eins gekauft habe, auf der anarchistischen Buchmesse in Mannheim, als es sie noch gab. Ich war aber nur zufällig da. Bitte keine Missverständnisse. Und die große Eröffnungsfeier war in Heidelberg im neuen Karlster Bahnhof. Und da sind unsere liebe Kollegin Katrin Lamm und meine eine nachhaltig hingefahren mit dem Zug und mit dem Fahrrad. Und haben dort alle Kulturengagierten und kulturbeteiligte Prominenz getroffen, die es halt hier so in der Region gibt. Die Getränke waren umsonst, das Buffet war gut. Das Einführungskonzert war intellektuell anspruchsvoll. Wir haben, wen haben wir denn getroffen? Deine Ex-Kollegen, die Grünen im Rat. Habe ich auf dem Fahrrad überholt, als ich vom Hauptbahnhof da hingefahren bin. Und unser werter Baudezernent Alexander Thewald war dort. Und na, da wir mit dem Zug da waren, als die Party so richtig losging, um 0 Uhr mussten wir nach Hause. Aber wir waren ja auch nicht nur zum Spaß da, sondern um dem Festival die Ehre zu erweisen. Es sind im Haus mehrere Veranstaltungen, wie gesagt, Oktober 23, was ganz Besonderes. Übrigens in Kooperation mit dem Ernst-Bloch-Zentrum. Ich hoffe, ich bekomme noch eine Karte, und seien Sie gewiss, ich spiele nicht die Karten aus. Hey, Karte her, ich bin eine große Nummer in der Region. Funktioniert nämlich nicht, ich habe es schon probiert. Gut, wo waren wir noch?
Eine Sache würde ich noch anbringen, und zwar aktuell morgen, wir haben ja heute den 18. Oktober, am 19. morgen gibt es die Premiere des neuen Stückes im Prinzregententheater, und zwar Hirn plus Mann ist gleich Genie hoch 2.
Da brauche ich noch Karten.
Was auch immer das bedeutet, ist auf alle Fälle eine wunderbare Geschichte. Es spielt, glaube ich, in dem Labor von Frau Dr. Frankenstein. Und es ist eine auf alle Fälle schöne Geschichte zum Halloween in diesem Jahr. Als Mitglied des Fördervereins Prinzregententheaters muss ich das natürlich auch unterbringen. Auf alle Fälle, wir freuen uns auf diese neue Premiere und wünschen viel Spaß. Und von daher, das Kulturleben in Ludwigshafen ist auf alle Fälle interessant. Wir hatten Festspiele, wir haben das Packmuseum, wir haben jetzt gerade das Prinzregententheater.
Wir hatten auch das Straßentheaterfestival im Sommer. Ein Tag war verregnet, aber das hat sich etabliert. Das ist eine ganz schön große Sache und auch nicht ganz leicht umzusetzen. Ja,
für richtig. Und wir waren natürlich genau da, wo Kultur stattfindet, auch im Blies-Festival. Das dritte Festival war jetzt da. Und nach dem dritten sagte der Daniel Josic, der Manager des Festivals, langsam sind wir da angekommen, wir sind etabliert. Ich denke, es wird auch weitergehen, und ich freue mich darauf, auf die vierte Ausgabe im nächsten Jahr.
Aller guten Dinge sind drei, da folgt auch die vier, würde ich mal als Zahlenmüßiger einfach mal behaupten.
Einen Gedanken habe ich vielleicht noch, der kommt mir ganz spontan. Wir bewegen uns jetzt so langsam zum Ende des Jahres hinzu. Und eine große Tradition war in Ludwigshafen immer der große Neujahrsempfang im Pfalzbau von der Stadtverwaltung. Und ganz ehrlich, wenn ich das jetzt unterbringen darf, ich wünsche mir wieder einen Neujahrsempfang der Stadt. Schlussendlich, es war wie ein Familientreffen. Es gab in Mannheim natürlich, also vergleichsweise, Neujahrsempfang, da haben sich alle Vereine, Sportvereine, was auch immer vorgestellt. Es war ein Markt der Möglichkeiten. Alle waren da, aber es war im Prinzip so eine Art großes, wie so ein großer Maimarkt, wenn man so will. Und in Ludwigshafen war das
festlich.
Es war festlich. Ja. Die Staatsphilharmonie hat gespielt. Es war ein Kinderchor aus Oppau dabei oder was auch immer.
Man hat sich alles nochmal anhören können, was man schon selbst mitgekriegt hat. Also, die Meinungen gehen hier auseinander, aber ich bin mittlerweile pro Wiedereinführung against all odds, weil sich der Herr Dreher das sehr wünscht.
Na, also
nein, nicht nur deswegen. Ja, wir brauchen was Festliches, wir brauchen was Feierliches, gerade jetzt und hier.
Das tut auch der Stadtgesellschaft gut, wenn man sich wieder trifft und also bestimmte Traditionen natürlich pflegt. Und dazu gehört so Neujahrsempfang dazu. Und ich kann mich ja an meinen ersten Neujahrsempfang erinnern, also um das ganz kurz zu machen. Ich saß natürlich nicht in der ersten oder zweiten Reihe, so wie heute als Fraktionsvorsitzender, was auch immer, sondern irgendwo in der 19. Reihe. Und neben mir saß eine von den Schwestern aus dem Krankenhaus,
wie heißt St. Anna Chef?
St.
Marienkrankenhaus. Ja. Guter Hirte.
Guter Hirte, ganz genau. Und die Schwester war wahrscheinlich so 80, 85 Jahre alt, wie auch immer. Wir haben uns dann kurz unterhalten. Das war sehr interessant gewesen, weil ich kannte auch noch Personal aus dem Guten Hirten von vor früher. Also von daher war ich auch schon beim Guten Hirten bei der Personalversammlung dabei gewesen. Aber wie auch immer, ich will nur damit sagen, das war natürlich eine schöne Erinnerung und das sind schöne Erlebnisse. Das sollte man wieder einführen. Ich bin dafür.
Ja, und die Neujahrsbrezel muss auch, darf nicht virtuell übergeben werden. Ja, vom Bildungsmeister.
Das soll alles wieder kommen.
Das wird auch irgendwie möglich sein. Ja. Also wie gesagt, wenn man also 200 Millionen Fehlbetrag, 1,5 Millionen eine Mischung aus Kassenkrediten und Investitionskrediten. Da machen wir uns nichts vor, da können wir so viele Neujahrsempfänge einsparen, wie wir wollen, bis zum Verglühen der Sonne. Das wird nichts bringen und gerade für die Stimmung muss mehr getan werden und auch mehr für die Begeisterung. Deswegen finde ich ja diese Sparidee, wir sparen erstmal bei den Stadträten und bei den Ortsbeiräten so doof. Wir müssen die keine Partei kann sich über zu großen Zulauf aufregen.
Richtig.
Ja, dass da Leute kommen und sagen, ich will mich unbedingt engagieren in der repräsentativen Parteiendemokratie. Egal, ich schweife ab, wir wollten ja, genau. Die bunten Themen sind damit, glaube ich, haben ihren Zenit erreicht. Genau. Wir waren, ja, es gab noch, mir wird sicher noch was einfallen, wo ich war oder du warst, erinnere mich dran, dass ich dieses Theaterstück im Prinzregententheater auch aufsuchen werde.
Es gab gerade die Grundsteinlegung, das Richtfest für das neue Ludwigquartier hier, schräg rüber.
Und es gab auch hier der neue fast Stadtteil, Ernst Pecht. Das war genau. Ist ein bisschen länger zurück. Unsere Stadt wächst und gedeiht. Deswegen sage ich ja, also das mit den Schulden und den Rückzahlungen und Zwangsverwaltung. Viele Leute werden das erstmal, werden das vielleicht merken, wenn sie dann vorm Freibad stehen und da ist die Tür dann zu. Ne? Oder das Wasser ist halt eiskalt.
Und wir hatten gerade erst den 25-jährigen Jahrestag vom Marketingverein.
Vom Marketingverein, jawohl.
Richtig, im Feschhaus gefeiert. Also von daher, in dieser Stadt passiert schon viel. Ohne Frage. Man muss es nur sagen.
Und eigentlich müssten wir, das habe ich jetzt aber nicht vorbereitet, in Oggersheim beim Verein für Sport und Körperkultur, diese Zusammenarbeit, BSF, Musik und da steht explizit drin, machen Sie im Rahmen Ihrer Möglichkeiten bitte auf unsere Veranstaltung. Das machen wir auf unserer Homepage und wir gehen da auch hin. Jetzt habe ich gar nichts erzählt von meiner Münchenreise zur Expo Real, zur größten Messe für Bauunternehmungen und Finanzanlagen, die sich dann treffen und zu Bauprojekten werden. Wie bin ich da hingekommen? Was habe ich da gemacht? Mist, das muss ich das nächste Mal erzählen, aber es hat lange gebraucht, bis ich wollte da schon immer mal hin und gucken, wie Ludwigshafen da beworben wird und ob das überhaupt so richtig nötig ist und was da beworben wird. Die City West ist ja eher so Zukunftsmusik und gibt es dann Kugelschreiber bei Ludwigshafen, wo das City West draufsteht. Seien Sie gespannt, Heinz Zell fährt nach München ganz alleine, ohne Aufsicht und schleicht sich in eine riesige Profimesse. Die Karte kostet, wenn man sie bezahlen würde, für 3 Tage 800 Euro. Was dafür sorgt, dass da natürlich nur Leute hingehen, die in der Branche arbeiten. Es war sehr interessant. Ich habe ganz viele Prospekte mitgenommen und Vorträge mir angehört von anderen Städten, also von prosperierenden, nicht so überschuldeten Städten, sagen wir mal Frankfurt. Man sollte gar nicht glauben, wie viele Städte plötzlich freie Flächen, Konversionsflächen haben und dann sowas bauen wie eigentlich noch größere Sachen als das, was wir hier City West nennen, wo wir erstmal was abreißen und umlegen und umbenennen müssen. Allein Mannheim drüben, was die für Platz haben. Ich war ja bei dieser Party des Blog-Magazins, da können wir Werbung für machen. Das ein crowdfinanziertes, junges, cooles, frisches Magazin für die Region, allerlei Themen, Kultur, Bauen, Hintergründe. Es heißt Blog, wir unterstützen das, wir kaufen das und es gab eine Party mit 3 Jahren Verspätung wegen Corona zur eigentlichen Gründung und ich war dort und das war auf einer Konversionsfläche in dem ehemaligen Kino der amerikanischen Armee Richtung, man ist ja schon Richtung Weinheim unterwegs. Mein Gott, manche Städte schöpfen aus dem Vollen. Ja. Also das ist, ich habe manchmal Lust, nach Mannheim rüber zu gehen und da einfach was mitgehen zu lassen. Das warten wir mal den Haushalt ab. Vielleicht müssen wir das sogar.
Genau. Und melden Sie sich, wenn Sie eine Blog-Ausgabe haben wollen. Wir haben
einen Vorrat für interessierte,
hardware-affine Bürger. Die Anzahl ist begrenzt. Also ja. Wir können das nur anbieten. Sie sind am Zug.
Ein sehr schönes, motivierendes Schlusswort. Wir bedanken uns bei allen Zuhörern und bitte schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, das Grüne Forum und Piraten retten Ludwigshafen und danach möglicherweise die Welt.
Und, um das nochmal zu ergänzen, dieser Podcast ist für Ludwigshafen, für die ganze Welt und für das gesamte Universum, wer auch immer zuhören wird.
Ganz genau. Auf Wiederhören.